Herzlich willkommen zurück bei Was Bitcoin bringt, dem Bitcoin-Podcast aus der schönen Wachau mit der vierten Folge der Bulli Bursti Burggespräche Season 3. Ihr habt uns geschrieben, ihr habt Fragen gestellt, vor allem zu Peters Einstellung zur absoluten versus relativen Knappheit. Und das klären wir heute auf und nehmen das, nämlich die Diskussion der absoluten Knappheit von Bitcoin als Basis, um weiter zu extrapolieren, warum es eigentlich so ist, dass sich Bitcoiner untereinander besser verstehen als Bitcoiner mit Fiat-Normis, um das so zu sagen, und was man darauf aufbauen kann. Und wir handeln uns dann weiter über durchaus auch Quantenphysik bis zur Schrödingers Katze und der Frage, ob Bitcoin auch in Konflikten oder sogar Kriegen eine Rolle spielen kann, eine Rolle spielen muss. Ich sage euch das jetzt im Geheimen, nur unter uns. Von der jetzigen Staffel, von der laufenden Staffel, war das meine Lieblingsfolge, weil ich bin auf Dinge draufgekommen, die ich so vorher noch gar nicht gesehen habe, weil wir es geschafft haben, auch uns ein bisschen ineinander hineinzuversetzen. Ich wünsche euch viel Spaß bei dieser Folge und sollte sie euch dazu verleiten, euch noch ein bisschen mehr für Bitcoin zu interessieren und wo man das vielleicht kaufen kann, dann schaut rein bei Coinfinity, Apple Store, Google Store und nutzt den Code WasBitcoinBringt in einem Wort. Und jetzt geht's los. Bulli Bursti Burggespräche Season 3, Episode 4, die Knappheitsfolge, Film ab. Lieber Peter, Folge 4 der dritten Staffel unserer Burggespräche und jetzt habe ich die Kommentare mitgebracht aus der zweiten Staffel. Vor allem geht es da um die Frage der Knappheit. Und du hast gesagt, du möchtest mit mir unbedingt über die Knappheit reden. Du hast nämlich ein Fass aufgemacht in der letzten Staffel. Zrin to B schreibt zum Beispiel, das Argument mit der Knappheit von Herrn Kotosek verstehe ich nicht. Bitcoin ist doch eindeutig knapp. Und Less Talk schreibt, deine Gespräche mit Peter sind zwar immer sehr interessant und er macht immer wieder Schubladen auf, die ich noch gar nicht auf dem Schirm hatte, aber es gibt trotzdem Diskrepanzen zu meinen Überzeugungen. Beispielsweise kann ich trotz der Begründung seinen Zweifel an der absoluten Knappheit von Bitcoin nicht verstehen. Auch den unbeobachteten Handel über die Adressen halte ich für eine Fehlannahme. Dazu kommen wir noch, aber jetzt reden wir mal. Zweifelst du an der absoluten Knappheit von Bitcoin?
Naja, ich zweifle an der Eindeutigkeit des Wortes absolut. Nicht, wenn man absolut sagt, in dem Sinne, wie es eigentlich im strengen Sinne ist, dann ist nie etwas knapp, weil er absolut schließt ja auch überraschende neue Effekte ein, an die noch kein Mensch gedacht hat. Zum Beispiel im Falle Bitcoins gibt es ja ein Gerücht, das mir ja zu Ohren gekommen ist, ich kann leider keine Quelle finden dazu, dass der Herr Satoshi, weil angeblich irgendwer ihn im E-Mail-Verkehr, wie es halt noch eine mit ihm gegeben hat, ihn danach gefragt hat, warum er diese 1 Million Bitcoins, die er angeblich ja hat, nicht bewegt oder ob er sie je bewegt. Es gibt ja immer auch diese Vermutung oder das Gerücht, ja, was würde denn passieren, wenn Satoshi plötzlich mit seiner 1 Million Bitcoins am Markt auftaucht? Was würde das für Wirkungen haben? Da bin ich zum Beispiel der Meinung, das wird gar nicht eine sonderliche Wirkung haben, weil die werden sofort aufgesaugt, weil es gibt ja eh eine Unterversorgung mit Bitcoins derzeit. Es gibt viel mehr Geld, das in den Bitcoin-Markt drängt, aber keine Bitcoins.
Okay.
So, das ist also... Das spricht dagegen, dass es sowas wie eine absolute Knappheit überhaupt geben kann. Aber was ich ja gemeint habe und wo scheinbar das Missverständnis bei den Zuhörern herkommt, ist, wenn ich von Knappheit spreche, spreche ich von Knappheit im Markt.
Aber du schreibst in unseren Vorbereitungsunterlagen für diese Staffel schon von absoluter Knappheit und relativer Knappheit. Ja. Also können wir bei dem Begriff absolut irgendwie schon irgendwie bleiben? Ja, schon.
Wenn man es auf die definitorische Konstruktion des Bitcoins bezieht und noch dazu davon ausgeht, dass niemand das Grundkonstrukt ändert, also durch einen Hardfork zum Beispiel.
Das setzen wir mal voraus.
Wenn man das voraussetzt, dann selbstverständlich gilt die absolute Knappheit in der Herstellung von Bitcoins. Mhm. Aber Das heißt noch nicht, dass es eine Knappheit am Markt geben muss. Weil wenn genügend Bitcoins in den Markt drängen und auf der anderen Seite niemand ist, der die Bitcoins gegen Fiat kaufen möchte, dann gibt es in dem Markt zwischen Bitcoins und Fiat, kann es Situationen geben, wo es einen Bitcoin-Überfluss gibt. Dann fällt ja auch der Kurs.
Solche Sachen, das haben wir auch in der Vergangenheit schon oft gesehen.
Und so war das gemeint. Also da ist ein bisschen ein Missverständnis, weil Bitcoiner dazu neigen, immer diese Knappheit, die mathematische Knappheit, als die oberste Knappheit zu sehen, was sie natürlich ist. Aber ich als Marktteilnehmer denke natürlich in Märkten.
Aber ich bin von dieser absoluten Knappheit in der Produktion, im Bestand, insofern fasziniert, als dass es das eben sonst nirgendwo gibt. Das hat es auch im Geld noch nie gegeben. Gold ist nicht so
in
knapp.
In der Kunst gibt es das. Also Kunstwerke sind auch absolut knapp. Also ein bestimmtes Bild von Van Gogh ist so knapp wie Bitcoin.
Das ein kann Bild. Man. Aber
ein
nicht alle.
Ein bestimmtes Bild. Nicht die Bilder von Van Gogh, weil da können ja neue auftauchen, die man bis jetzt vergessen hat. Aber zum Beispiel die Mona Lisa ist ein absolut knappes Gut.
Ich finde, das sollten wir kurz sitzen lassen, weil auf das Argument, absolute Knappheit hat es noch nie gegeben, wie aus der Pistole geschossen, schon ein Beispiel zu bringen, ich glaube, das können ja nicht viele. Aber du hast natürlich vollkommen recht. Die Bitcoin ist wie eine teilbare Mona Lisa sozusagen.
So ist es ja. Genau.
Das ist ein schönes Zitat.
Das wäre so, wie wenn jemand auf die Schnapsidee käme, die Mona Lisa in 20 Stücke zu zerschneiden und sie getrennt zu handeln. Das ginge wohl, aber würde im Kunstmarkt natürlich fatal sein. Das ist schon klar.
Weil da gibt es ja keine Mona Lisa mehr.
Ja, und vor allem weiß man ja, Frankreich würde die Mona Lisa nie verkaufen. Da muss Frankreich in so schwere Nöte sein oder wird von jemandem erobert, der dann das denen einfach wegnimmt. Das ist ja dann kein Handel mit dem.
Das ist ja auch diese Fehlername, die ich oft kritisiere bei der Idee, man könnte, jetzt ist ja das ein großes Meme, Real World Assets, ja, also reale Güter, so wie Kunst oder Immobilien, tokenisieren. Hast du das schon mal gehört?
Ja, das ist ja uralt. Man hat das halt früher hat man das zettelisiert, indem man halt ein Dokument geschaffen hat und hat das Dokument übergeben.
Ja.
Ich habe zum Beispiel jetzt zufällig so einen Fall von einer österreichischen Firma, die hat sich sozusagen aus dem Markt zurückgezogen und dann kriegt dann jeder Aktionär einen Brief, du kannst dir jetzt deine Aktie als Dokumentzettel abholen, wie in der alten Zeit, und kannst sie physisch in dein Tresor. Und du kannst sie nicht mehr handeln, weil es wahrscheinlich keinen Käufer dafür gibt.
Aber wenn ich jetzt die Mona Lisa oder ein anderes Kunstwerk, wir sitzen vor einigen Kunstwerken, auch wenn ich jetzt die...
Ja, die sind genauso knapp wie die Mona Lisa, nur nicht so berühmt.
Aber wenn ich die jetzt teile,
ja,
in Token,
ja,
dann ist ja die Annahme, dass diese Token quasi, dass quasi ein Zehntel von der Mona Lisa genauso viel wert ist, wie ein Zehntel von der Mona Lisa wert ist. Aber mein Argument ist, dass die Mona Lisa, solange du nicht 10 Zehntel besitzt, und deswegen verkaufen kannst, ja eigentlich wertlos ist.
Ja, aber das haben wir bitte jetzt ja auch, wenn du eine Eigentumswohnung hast, bist du Bestandteil einer Eigentümergemeinschaft.
Ja.
Dann hast du über deine Wohnung an der Liegenschaft von mir aus 10%, 15%, 1%, je nachdem. Da ist ja das ganz genauso, aber du kannst dann nicht über die Liegenschaft verfügen, du kannst nur über den dir zustehenden Teil verfügen.
Aber ich kann diesem Teil einen ökonomischen Nutzen zufügen.
Natürlich,
ich kann es vermieten
oder
verkaufen.
Immer. Aber das ist eine Verbriefung von Wert.
Aber da ist der wichtige Punkt bei der Tokenisierung von Assets. Wenn ich eine Wohnung besitze, kann ich sie vermieten oder verkaufen.
Ja.
Wenn aber 100 Leute eine Wohnung besitzen, weil ich daraus Token gemacht habe,
ja,
und diese 100 Leute können sich nicht darauf einigen, die Wohnung zu verkaufen oder zu vermieten, dann ist sie wertlos.
Nee, sie ist blockiert, aber nicht wertlos.
Sie hat keinen Marktpreis. Ich kann sie nicht bewerten. Ich kann nicht.
Na doch, du kannst ja so hoch dann mit dem Preis gehen, dass wirklich alle zustimmen. Fast immer ist
ja, dann muss ich immer noch einen Käufer finden.
Ja, das ist die Frage. aber diese Tokenisierung wird ja sogar deswegen gemacht, um die Preise hochzutreiben. Das ist ja fast immer ein Leveraging-Effekt. Das ist ja auch wie junge Aktien zu begeben. Die begibt man ja, um die Leute anzulocken, sich billig eine junge Aktie zu kaufen, in der Hoffnung. Aber dann sind wir beim Greed-Problem, also bei der Gier. Nicht? Also wenn man natürlich den Bitcoin als Auslöser von Giersicht dann sieht, dann ist das natürlich eine andere Sicht der Dinge. Das ist dann eine andere Sicht auf den Bitcoin, den die wenigsten Bitcoiner ja mögen eigentlich. Nicht, dass man nur es als reines Spekulationsobjekt sieht.
Ich glaube, dass viele so reinrutschen zum Thema Bitcoin, dass die Gier ja auch ein negativer Effekt des inflationierten Papiergelds ist, wo keiner glaubt, dass es Knappheit gibt. Dass du quasi, du suchst, die Gier ist ein Symptom, du suchst nach etwas.
Ja, aber die Lust am steigenden Kurs, das merken wir sogar selbst ja bei den Teilnehmerzahlen. Immer wenn man über Kursprognosen spricht, schauen mehr Leute zu, als wenn man ja eher über die tiefschürfenden philosophischen Hintergründe spricht. Das ist einfach ein Urtrieb des Menschen. Ja. Der schaut auch gern zu, wenn seine Kinder wachsen. Natürlich, keiner freut sich, wenn Kinder schrumpfen.
Ja gut, das ist ein Argument, das natürlich voll zutreffend ist. Zurück zur Knappheit. Wenn wir über die absolute Knappheit von Bitcoin sprechen, wenn ich über die absolute Knappheit von Bitcoin spreche, dann spreche ich persönlich schon von der mathematischen Knappheit der Anzahl an Bitcoins in Existenz.
Ja, die ist völlig außer Streit.
Ja, aber weil du implizierst ja quasi, dass vielleicht doch manche Leute glauben, dass eine absolute Knappheit auch zu einer Knappheit am Markt automatisch führt. Das muss aber nicht so sein. Das ist dein Argument. Nicht.
Das ist, glaube ich, eine Fehleinschätzung. Natürlich, on the long run ist die wohl richtig. Aber wie alles, nicht, wenn man eine beliebige, das ist auch ein mathematischer Gassenhauer, wenn du eine beliebige Funktionskurve hast und du machst dann die sogenannte Lineare dazu, also das ist dann die Gerade, die den ersten und den letzten Punkt verbindet, wirst du immer Bereiche haben, wo das hinaufschießt über die Linie und dann wieder runter. Also diese berühmten Trendbetrachtung, die jeder Chartist eigentlich auf der Börse ja bis zum Abwinken kennt. Und da gibt es halt Anhänger von der Methode und der Methode. Es ist aber bis jetzt nicht erwiesen, dass irgendeine dieser Methode immer gewinnt oder immer verliert.
Aber in der Praxis, und das ist das, worauf du mit der relativen Knappheit hinaus willst, glaube ich, kann es sein, dass mehr Bitcoin auf den Markt strömen, als nachgefragt werden, und dann haben wir es wieder mit fallenden Preisen
zu tun? Ja, und das öffnet ja auch das Tür zu dem, was ich also auch immer versuche, über die Rampe zu kriegen, dass es sogenannte Market Maker gibt. Das sind also die großen Player in jedem Markt, die es natürlich in der Hand haben, über Scheingeschäfte, also die, wo sie auf beiden Seiten sitzen sozusagen und Einfluss haben, die Kurse bis zu einem gewissen Grad einzustellen. Nicht, weil wenn ich auf der Seite des Käufers und des Verkäufers meine Befehlsempfänger sitzen habe, machen die, was ich ihnen anschaffe. Nicht? Und dann kauft, dann ist einmal der Käufer halt, dann steigt der Kurs, dann ist wieder der Verkäufer in der Überhand, dann fällt der Kurs.
Jetzt hast du.
Und dazu gibt's aber dann, und das ist das Spannende, da gibt's ja rundherum dann das große Publikum, die vielen Kleinen, die das beobachten oder erraten oder zufällig halt mitspielen und die natürlich diese Kreise dann stören können. Und das ist ja das dann so, das auch das können wir jetzt, läuft ja gerade, sind wir wieder bei unserem Freund Zähler, nicht? Gegen den wurde ja angekündigterweise von einem Hedgefonds ein Short-Geschäft verbreitet. Alle wissen, da geht jetzt jemand short. Das heißt also, jemand macht Leerverkäufe mit späterer Lieferzeit. Das kann man ja mit Bitcoins auch machen. Ich kann ja mit dir vereinbaren, ich verkaufe dir zum heutigen Kurs Bitcoins, liefere dir erst in 14 Tagen.
Eine Wette auf einen fallenden Kurs.
Das ist dann eine Wette auf einen fallenden Kurs, ne?
Das ist aber jetzt ein wichtiger Punkt. Das eine ist die kurzfristige relative, potenzielle relative Knappheit oder relatives Überangebot, die stark abhängig ist von verschiedenen Dingen. Ein wichtiger Teil davon ist die Psychologie der Teilnehmer am Markt, Market Makers auch. Aber dann hast du auch gesagt, langfristig, du hast das mit diesem Strich auch beschrieben, langfristig hat Bitcoin bisher ja eine permanente Aufwertung eigentlich gesehen, also über, sagen wir jetzt einmal, 4 bis 6 Jahre. Und dann hat Saylor dieses berühmte Zitat gebracht. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, auf die Frage von Laura Sheen, einer amerikanischen Podcasterin, auf die Frage, wie lange wird Bitcoin noch steigen, hat er gesagt, it's going up forever, Laura, forever. Ist das... Und ich möchte da auf was Bestimmtes hinaus, aber ist das korrekt?
Das ist insofern korrekt, dass der Saylor sichtlich im Denken in der Dollarwelt geblieben ist. Das ist gegen eine Währung. Mhm. Und dass er außerdem sagt, die Wirtschaft wird immer wachsen.
Ja.
Also diese beiden Grundannahmen hat er, ohne sie darzulegen und darauf hinzuweisen, in aller Stille Grund gelegt. Und das muss man immer bedenken. Also ich bin ja trainiert als Systemanalytiker, weil ja das ja mein ganzes Berufsleben, mein Geschäft war, herauszufinden, welche versteckten, fixen Annahmen, Parameter sozusagen, hat mein Gegenüber, sonst kann ich ihm kein Programm liefern, das ihm gefällt.
Und die Annahme, und da würde ich dir vollkommen zustimmen, sind A, in einer Fiat-Money-Welt, in der das Fiat-Geld ausgeweitet wird, in der die Geldmenge steigt, muss ein absolut knappes Gut wie Bitcoin immer, langfristig steigen, solange es adoptiert wird oder adoptiert bleibt.
Ja.
Oder B, selbst ohne Fiat-Geld, bei einer wachsenden Wirtschaft würde es auch im Wert steigen.
So ist es.
Ich finde das deswegen faszinierend, weil es gibt Assets in unserer jetzigen Fiat-Welt, wo jeder, der von Bitcoin nichts hält, auch glaubt, dass sie ewig steigen, nämlich Immobilien und Aktien.
Ja, aber das weist sich ja gerade als Fehlschluss, weil es ja jetzt gerade zum Beispiel in vielen Ländern eine Phase gibt, wo Immobilien eher sinken.
Aber das sind kurzfristige Phasen.
Ja, das kann man noch nicht sagen. Wenn zum Beispiel, wenn ein Land überaltert zum Beispiel, und nicht für einen Zuzug junger Menschen sorgt, aber gleichzeitig auch keine jungen Menschen produziert, dann gibt es irgendwann einen Überschuss an Immobilien.
Ja, also ich verstehe das total. Ich glaube auch nicht, dass Immobilien immer im Wert steigen. Ich glaube nur, ich finde es nur faszinierend, dass die meisten Menschen, wenn du ihnen sagst, Bitcoin wird für immer steigen, werden sie mit die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Aber wenn du ihnen sagst, kauf Immobilien, wenn sie sagen, super Idee. Das ist unser trainiertes Verhalten.
Ja, aber ich glaube, da sind wir uns ja einig, dass sozusagen alle Kapitalmärkte und alle Geldmärkte mythenbehaftet sind und nicht nach dem klaren Verstande gehen und schon gar nicht nach mathematischen Grundlagen. Das ist ja ein unausrottbarer Aberglaube von Intellektuellen. Die haben scheinbar noch nie mit einem normalen Menschen geredet oder selbst in sich hineingehorcht, was er als Normalmensch tut. Nicht? Weil da verhält man sich halt immer mythenmäßig.
Man hat
die Vorstellung, das sei gut und das sei gerecht, das sei edel, das sei moralisch. Meistens natürlich auch noch mit dem weiteren unausgesprochenen Zusatz, ja, ich bin immer auf der moralischen, guten, edlen Seite und nur meine Kontrahenten sind immer etwas niederer in der Moral. Also diese menschlichen Ureigenschaften, die jeder Psychologe natürlich kennt, die werden nicht grundgelegt in solchen Theorien.
Ein anderes Beispiel, wo wir annehmen, dass es für immer steigt, sind die breiten Aktienmärkte. Also wir kaufen ETFs oder Indexfonds in der Annahme, dass solange wir einfach immer den S&P 500 kaufen, haben wir über 10 Jahre, 20 Jahre 7% bis 10% per annum. Das heißt, wir haben noch ein zweites Asset, neben Immobilien. Und lustigerweise nehmen wir doch bei den Aktien dieselben zwei Grundannahmen. Entweder es wird immer Geld gedruckt oder die Wirtschaft steigt immer oder beides. Ja. Oder?
Aber das ist diese Sucht nach Linearisierung. Die Leute, Das ist immer eine Frage, wie lange nehme ich die Zeitachse? Wenn ich beginne bei Adam und Eva oder beim Urknall, schaut die Sache ganz anders aus. Nicht? Weil das Phänomen, dass alle Dinge in Geld bewertet werden, ist ja noch ein relativ junges Phänomen. Es hat ja auch Zeiten gegeben, da wurde das wie Gottes Wohlgefällig. Es gibt ja heute noch Kulturen, wo die Gottwohlgefälligkeit höher zählt als der monetäre Wert. Das gibt es ja nach wie vor. Es gibt auch Menschen, die so denken.
Wie denkst du?
Ich denke eigentlich eher halt wie ein Systemanalytiker, weil das halt so viel geüben haben müssen. Ich versuche immer die sogenannten versteckten Prämissen herauszufinden. Das ist nämlich auch ein, das hat sich auch erwiesen, dass das so fast suchterregend ist, weil man ja dann ins Gehirn anderer Leute versucht hineinzuklettern. Aber das führt dazu, dass man ein Allesversteher sein will. Nicht? Und heute ist ja das Verstehersein eher ein Schimpfwort geworden. Nicht? Du darfst niemand verstehen wollen. Erstaunlicherweise. Aber bei mir ist das mein Beruf. Ich muss den anderen verstehen, sonst kann ich nichts machen für ihn.
Das ist auch mein Beruf.
Deiner auch.
Also schon, wenn ich
ja, aber lustigerweise, das gilt nicht mehr für deine Kollegenschaft in der Mehrheit.
Ja, das Problem ist, dass...
Es ist verloren gegangen.
Was verloren geht generell, ist einfach Empathie. Und zwar im klassischen Sinne, also die Fähigkeit, sich einfach in andere Menschen reinzuversetzen.
Ja, da würde ich dich folgen, würde es nur wertfreier verwenden. Das Wort Empathie riecht schon wieder nach Edelmut. Ne?
Ja, aber ich meine es wertfrei.
Also ich mein's du kannst auch wertfrei. Empathisch sein, in dem Sinn, wie ich es verstehe, obwohl du den anderen gar nicht magst.
Ja,
so also ich auch kann gemeint. Mich in meinen Todfeind aus Vernunftgründen hineinversetzen ja. versuchen, wenn ich also dieses berühmte Buch da von dem chinesischen Feldherrn, die Kunst des Krieges, der sagt ja immer, als erster musst du deinen Gegner verstehen, sonst kannst du ihn nie bezwingen.
Ich habe es auch ganz genauso gemeint. Mir geht es nicht darum zu sagen, ich bin so
also
toll,
das
ich
habe so Empathie. Empathie, wie man üblicherweise
nein,
Empathie
nein, 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 aber es geht, aber es ist eben dieses Feeling da, dass du, weil das ist ja auch quasi, wenn ich als Journalist arbeite, der erkennt, es werden ja Menschen zusehen, die wollen ja diese Erkenntnis, die wollen ja mein Gegenüber verstehen. Es geht ja, es ist mein Job quasi, dem nachzugehen, selbst wenn ich dem nicht zustimme. Ja. Ich kann ja auch dem gar nicht, niemand stimmt dem anderen zu 100% überall zu, das ist unmöglich. Ne?
Aber da sind wir jetzt wieder bei unserem Thema Bitcoin. Warum verstehen wir uns Bitcoiner untereinander etwas besser, als wir mit irgendwelchen anderen Leuten diskutieren können? Weil wir eine gewisse Grundempathie zum Phänomen Bitcoin eben haben. Und das verbindet.
Genau. Nicht?
Und da tut man sich leichter. So wie mit einem, du tust dich schwer, wenn du mit einem Notenbanker sprichst.
Wir teilen uns, ich tue mir.
Da musst du deine journalistische Disziplin dann aufrufen und es hängt eben von deiner redlichen Disziplin aufmachen, ob du jetzt untergriffig bist oder nein. nicht.
Also ich habe ja kein
sehr... Ich dir natürlich nicht Untergriffigkeit unterstellt haben möchte.
Ich habe keine sehr hohe Meinung vor der Institution, der Notenbank. Ich halte das für eine äußerst krude Methode, die Wirtschaft zu organisieren und ich bin grundsätzlich kein Freund von planwirtschaftlichen Ideen, aber ich habe Respekt vor den Funktionen, die Menschen in diesen Institutionen ausführen. Also ich weiß, dass die Menschen, die das tun, in den meisten Fällen nichts Böses im Schilde führen. Sie wurden halt dazu erzogen, das so zu machen.
Ja, und sie glauben eben, dass Organisiertheit besser ist als freie, spontane Entscheidung.
Genau, und das tut mir für sie leid, da kann ich ihnen aber auch nicht helfen. Aber durch Bitcoin, ich bin ja deswegen so entspannt, weil ich komme noch aus einer Welt, du auch, in der gab es kein Bitcoin.
Ja.
Und da konnte man auch den Gegenbeweis nicht antreten. Jetzt kann ich den Gegenbeweis, so wie du sagst, warum verstehen sich Bitcoiner untereinander vielleicht besser als andere? Weil sie ja im wahrsten Sinne des Wortes dieselben Werte teilen. Das ist ja in unserer...
Weil wir eine Art gemeinsame Eichung erreicht haben, ich das
ausdrücke. Also denselben Wert, nicht dieselben Werte im Sinne von gesellschaftlichen Werten, sondern im wahrsten Sinne des Wortes, literally denselben Wert. Also quasi, wir arbeiten auf demselben Wertstandard, nämlich Bitcoin und
so. Das ist so wie Leute, die halt in Grad Celsius denken, sich sehr leicht verständigen können und sagen, das hat 20 Grad draußen. Während wenn du mit einem sprichst, der denkt in Fahrenheit, wird der sagen, was, so kalt?
Und deswegen reagieren viele von unseren Zuseherinnen und Zusehern allergisch, wenn man die Knappheitssache irgendwo in Frage gestellt bekommt, weil ja, das rüttelt an der Wert. Ja,
da gebe ich auch meinen Lesern oder Zuhörern vollkommen recht, das muss geklärt werden, dass man das so versteht. Aber ich glaube, das haben wir jetzt.
Das haben wir geklärt. Sagen, ist der Zähler nicht auch ein Systemanalytiker?
Natürlich, ich weiß nicht, ob er diese Funktion je ausgeübt hat, aber jeder, der mit Software zu tun hat, muss verstehen, dass die Systemanalyse ein wesentlicher Bestandteil und eine wesentliche Voraussetzung von funktionierender Software ist. Allerdings ist auch das neuerdings nicht mehr so in Erz gegossen, weil alle Software, die jetzt auf künstliche Intelligenz, sprich neuronale Netzwerke, funktionieren, da kann man teilweise keine Systemanalyse machen, weil die ergibt sich aus der Interaktion der Netzknoten.
Ich frage deswegen, weil...
Und daher weiß man ja nie, wie kommt dieses System überhaupt darauf.
Es gibt ja auch in der Mechanik und in der realen Welt Systemanalyse, oder nicht nur Software.
Ja, natürlich. Ja.
Weil ich habe letztens einen Podcast gehört beim Peter McCormick mit einem Schotten, der ist in der Rüstungsindustrie, der baut Kampfflugzeuge, Fighter Jets. Ja. Ist aber auch Systemanalytiker. Ja, ja, ja. Und da ging es dann ganz oft darum, dass der Saylor und Lynn Alden, die ja auch sehr bekannt ist in der Bitcoin-Szene, eben, also das offenbar aus dieser Systemanalytischen Sicht...
Alle, die im Informationsgeschäft tätig sind, bist ja auch bis zu einem gewissen Grad Systemanalytiker. Du versuchst ja auch herauszufinden, wie tickt dein Gegenüber. Du hast nur eine andere Methodik und eine andere Zielsetzung. Du willst das dann verbalisieren, um einem Dritten es sozusagen verstehbar zu machen. Während wir sind darauf trainiert, es einer Maschine machbar zu erklären. Das ist der Unterschied. Und je mehr wir sozusagen von einer Menschengesellschaft zu einer Maschinengesellschaft werden, das ist eine philosophische Grundfrage, über die heftig diskutiert wird, da ist natürlich dann die Frage, ab wann kommt der Punkt, wo uns die Maschine dominiert. Vielleicht ist er schon da, wir haben es noch gar nicht überzuckert.
Haben wir schon über Simulation Theory gesprochen?
Nicht expressis verbis, aber
leben wir deiner Meinung nach jetzt gerade, ist das jetzt hier die Basisrealität oder ist das schon eine Simulation?
Siehst, da sind wir genau dort, wo ich sage, das ist mir wurscht. Über das muss ich nicht einmal nachdenken, weil das ist eine Spekulation, wo ich von Haus aus weiß, ich kann sie nicht klären.
Ja, klar.
Also ich bin gewohnt, Experimente zu machen, wo ich zumindest die Chance habe, einen intellektuellen Profit herauszuziehen. So Kaiserbord-Debatten interessieren mich relativ wenig, weil da prallen dann Glaubenssätze aufeinander. Und das ist mir eigentlich langweilig.
So wie
ich nehme auch an theologischen Diskursen.
So wie Stammtischdiskussionen über die Frage, ob wir Über- oder Unterbevölkerung haben.
Ja, oder was immer. Oder ob es eine Weltverschwörung ist oder eine Zufälligkeit.
Weißt du
alles.
Du weißt es nicht. Du kannst es nicht feststellen in diesem Moment.
Wir sollten halt wieder lernen, öfter zuzugeben, was wir alles nicht wissen. Also
aber,
der berühmte kantische Ansatz.
Aber wenn wir... Müsste es nicht sozusagen irgendwo, wenn das jetzt hier Software ist, die das hier alles simuliert, was wir hier machen, müsste es dann nicht irgendwo eine Möglichkeit geben, das nachzuprüfen? Ist das ausgeschlossen?
Das geht eben nicht, weil kein Rechner sich selbst überholen kann. Das ist ein Wolpertsche-Prinzip. Da müsste er ja aus sich heraustreten und sich selbst beobachten, was er in den nächsten 10 Minuten macht. Kann er nicht, er kann sich nicht selbst überholen und der Mensch kann sich im Denken auch nicht selbst und das Universum kann sich auch nicht selbst überholen. Das sind unlösbare Fragen.
Nicht einmal mit den
da kann man Meinungen haben.
Nicht einmal mit der Quantenphysik, die ich natürlich nicht verstehe.
Die Quantenphysik löst das ununterbrochen, weil sie sagt, ja, wenn du dann in 1000 Jahren das Experiment die Kiste wieder aufmachst, dann lebt sie halt an diesem Tag, die Katze. Und wenn du die Kiste wieder zumachst und wieder 1000 Jahre wartest, ist sie wieder 1000 Jahre lebend und tot zugleich. Dann machst du wieder auf und dann ist sie tot. wächst wieder zu. Das ist ja das, was so schwer an der Quantenphysik zu verstehen ist, weil man eine Katze genommen hat. Weil alle sagen, ja, das kann ja nicht sein, dass die Katze jetzt in der Kiste tot und lebendig zugleich ist. Ne? Aber das setzt ja auch, da sind wir schon wieder bei meinem Geschäft, dass dieses Katzenbeispiel setzt voraus, dass es eine Katze geben könnte, die tot und lebendig zugleich sein kann über lange Zeit. Das habe ich noch nie eine gesehen.
Ne? Also auf gut Deutsch.
Das sind
Hirn- der Schrödinger hätte was anderes als eine Katze nehmen sollen. Das wirst du damit sagen. Fürs
Nein,
Beispiel.
Ich kann dem Schrödinger keine Ratschläge erteilen, weil er hat ja wieder genial eigentlich dieses Gedankenexperiment, um alle, die sonst mit Physik nichts am Hut haben, dazu zu bringen, plötzlich verwirrt zu sagen, ja, was meint der Meister denn? Wenn ihm das Anliegen war, war es genial.
Weißt du, Peter...
Ein Nobelpreis hat er immerhin auch dafür gekriegt.
Weißt du,
nicht für die Katze, aber für seine Mechanik. Und das hätte er vielleicht nicht gekriegt, wenn er das Katzenbeispiel nicht gemacht hätte.
Ja, weil das Katzenbeispiel hat dabei geholfen, quasi eine emotionale Bindung zum Publikum herzustellen.
War ein sogenannter Marketing-Gag.
Es ist ein Marketing-Gag. Aber jetzt muss ich mich schon einmal kurz hier innehalten und sagen, hey Peter, erstens mal vielen Dank, dass wir das hier machen, weil... Wenn ich mit Menschen spreche, die nicht wissen, was ich tue, ja, der sagt, ja, der macht einen Podcast über Bitcoin. Die erste Annahme ist das, was du gesagt hast, da geht es immer nur um den Preis oder geht es um die Finanzmärkte und die meisten Menschen wollen schon von den Finanzmärkten nichts wissen, ja. Und jetzt sitze ich hier, ja, in einem Keller von einer Burg und wir reden über Quantenmechanik und Schrödingers Katze.
Wir sitzen sogar in einer Kapelle. Das war ja mal eine Kapelle.
In einer Kapelle und reden über diese Dinge. Und dafür bin ich wirklich ernst, also möchte ich mal zu Protokoll geben, nicht nur dir, sondern generell dankbar, dass ich die Gelegenheit dazu bekomme. Auch den Leuten im Publikum natürlich wahnsinnig dankbar, dass sie uns zusehen, weil das, so stelle ich mir das Leben vor. Ganz ehrlich.
Ja, danke. Und ich kann da auch sozusagen aus einem lange gelebten Leben berichten. Das hat meine Lebensqualität ungeheuer verbessert. Also mich ficht vieles nicht an, wie es so schön heißt.
Ja.
Weil ich mir denke, ja, lass das halt herumplan. Ich versuche dann nur immer auch wieder diese versteckten Prämissen. Warum denkt der jeweilige Gegenüber so, wie er denkt? Hat er einen strategischen Plan oder hat er nur eine etwas von mir sehr abweichende Weltvorstellung? Ne? Und haben mir auch angewöhnt, das relativ wertfrei zu machen. Ganz wertfrei kann kein Mensch sein, bin auch nicht wertfrei. Aber weil ich denke, ah, ist halt ein Blödsinn, aber irgendwie bin ich wenigstens gewohnt, auch wenn ich es als Blödsinn einstufe, habe ich es zu respektieren, weil es vielleicht die gescheitere Sache ist. Ne?
Das ist dann, ich weiß, man kann es nicht verhindern, aber wenn in der Bitcoin-Community wegen irgendwelchen Kleinigkeiten irgendein Krieg ausbricht, ja. Mir tut es immer weh, mir tut es leid, ich weiß, man kann es nicht verhindern.
Mir tut überhaupt weh, wenn ein Krieg wegen irgendwas ausbricht,
ja.
Weil es gibt nichts, was einen Krieg wert ist.
Ich meine jetzt auch natürlich einen Argumentestreit, ja, also jetzt nicht einen heißen Krieg oder einen Bitcoiner gegen Bitcoiner antreten, aber manchmal vergisst man dann sozusagen die gemeinsame Wertbasis.
Entschuldige, dass ich das noch jetzt einflechte, aber das Schöne am Bitcoin ist, da kann man fast keinen physischen Krieg machen, weil der Bitcoin ein abstraktes Konstrukt ist. Da kann man dann einen realen Krieg führen, aber nicht, den führt dann nicht mehr Bitcoin, den führen dann die Leute. Die meisten Kriege werden ja von Menschen ausgefochten und nicht von Ideen. Die Ideen selbst, die sind da oder nicht da.
Da muss ich dich jetzt natürlich fragen, ob du dir eigentlich jemals diese Software-Geschichte angesehen hast.
Naja, die habe ich eigentlich jetzt hingedeutet. Das ist der einzig wirkliche Krieg in der Bitcoin-Geschichte gewesen.
Nicht die Frage nach dem Block Size.
Ah, okay, wie meinst du jetzt?
Sondern die Software-Geschichte, da wurde also Lowry, ich glaube, er heißt Jason Lowry, ja, der hat ein Buch geschrieben, ein Lieutenant aus dem amerikanischen Militär, der ein Buch geschrieben hat darüber, wie Bitcoin, also wie quasi Macht über Bitcoin-Infrastruktur und Bitcoin-Power auch eine Form von militärischer Macht sein kann. Das Problem ist nur, das ist so ein Ding, das ich selber nicht verstehe, deswegen kann ich es dir nicht erklären, auch dem Publikum nicht erklären, aber ich habe das Buch zu Hause.
Na, das kann ich da schon sagen. Das ist das, was wir auch schon einmal diskutiert haben, ist diese neue Form der Kriegführung. Dass man ja jetzt mit Abstraktheiten auch Krieg führt. Also man hat jetzt nicht mehr nur Waffen, die Menschen physisch verletzen, sondern die Militärs denken ja drauf, wenn ich den anderen im Gehirn so umpolen kann, dass er auf meiner Seite kämpft, dann habe ich einen strategischen Vorteil. Und das sind diese Infowars und
da spielt eben Bitcoin in dem Sinne eine große Rolle.
Dass man ja ununterbrochen zum Beispiel dem Putin unterstellt, dass er ja fast alle Wahlen dieser Welt schon manipuliert angeblich. Also mir gefällt auch das, wie auf der einen Seite wird er immer als wie Gott sozusagen als allmächtig hingestellt und gleichzeitig sagen aber dann die gleichen Leute, ja, aber wir brauchen ihm nur ein paar Sanktionen geben und dann fällt er eh tot um. Ja, also ja. Was jetzt?
Das ist natürlich sozusagen, weil wir auf der einen Seite in diesem Konflikt so nur eine Seite Militärs, der Information mitbekommen.
Die denken in Überwältigung des Gegners, nicht immer nur in Vernichtung des Gegners.
Ich glaube, die Software-Geschichte sollten wir uns vielleicht mal in Ruhe ansehen. Da bringe ich dir das Buch. Es ist so dick, ich habe es zu Hause. Ich habe es aber nicht gelesen.
Aber ich kenne ja auch natürlich Quellen, wo halt Militärs über diese Phänomene viel heftiger teilen. Erstens haben die mehr Geld, in Ruhe darüber nachzudenken, weil die werden ja sozusagen fürs Denken dann freigestellt. Und das sind ja auch Systemanalytiker dort. Die beschäftigen übrigens die meisten Systemanalytiker. Ich habe nur, in Österreich gibt es keine Militäraufträge. Vielleicht in Amerika hätte mich schon der Pentagon entdeckt als großen Denker, dann würde ich in Geld schwimmen.
Vielleicht schaut das Pentagon ja jetzt zu.
Ja, ich bitte echt meine Dienste an. Fragt es mir einfach. Aber wie gesagt, das ist jetzt eher spaßhaft. Aber in Wirklichkeit ist das sehr ein strategisches Tool, der Bitcoin. Das ist ja längst auch schon in diesen Kreisen angekommen. Es gibt ja sogar, weiß ich auch, teilweise die abstrusen Theorien, dass dieser ganze Satoshi Nakamoto ein Konstrukt aus dieser Ecke ist.
Gut, aber das ist ja fast irrelevant. Aber kannst du das mit dem strategischen Tool...
Das ist einer dann vermutlich so ähnlich entglitten wie einer das Internet entglitten.
Aber kannst du das
auch am Anfang ein militärisches Konstrukt.
Aber kannst du das mit dem strategischen Tool ein bisschen erklären?
Naja, wenn man einmal über die Eichfähigkeit oder die Eicheignung des Bitcoins messen kann, wie stark ist der Gegner... Weil ich alles, nicht, schließe ja nicht einmal aus, dass das hier schon läuft, dass es im Pentagon oder im CIA oder wo immer oder bei den Russen irgendwo große Rechnereinheiten gibt, wo alles bereits auf Bitcoin reduziert wird, preismäßig. Und dann sozusagen wenn du zum Beispiel jetzt sagst, auf Bitcoin-Basis wird der Vergleich zwischen Militärbudget in Amerika und Russland ganz anders ausschauen, weil da unter Umständen Dinge, die man halt üblicherweise da hineindefiniert und dort nicht hineindefiniert. Es gibt ja zum Beispiel auch immer die Meinung von strategisch denkenden Menschen, dass man ja auch sagen muss, wie wird das Geld verwendet. Amerika gibt vielleicht 10-mal so viel Geld aus wie der andere, aber das läuft halt im Kreis zwischen 3 Generäle herum und die spekulieren an der Börse damit. Ist das ja was anderes, als wenn es in Russland in harte Panzer gerade geschweißt wird. Das macht am Schlachtfeld einen Unterschied.
Genauso
allerdings, wenn sich dann das Schlachtfeld in die Wall Street verlagert, haben die anderen wieder den Vorteil.
Genauso wie es einen Unterschied macht bei der Bewertung von Konflikten auf Bitcoin-Basis, wer hat wie viel Bitcoin-Miner im Land.
Aber das ist wie beim Schwert, da hat es ja nicht viel geändert. Oder ein Messer, nicht? In Österreich gilt jetzt ein Taschenmesser, das du nimmst, um deinen Apfel zu schälen. Wenn du in einem bestimmten Bezirk bist, zahlst du 3.600 Strafen, weil du bewaffnet bist. Also da siehst du ja, dass über die Definitorik, und das ist ja das Spezialgeschäft aller Software, da sind wir bei meinem Fimmel für die Taxonomie.
Hey, Moment, wir haben das Wort Taxonomie. Vierte Folge, und jetzt ist das Wort zum ersten Mal.
Ja, weil du mich immer irgendwie ermahnst, dass ich nicht dort auf der Taxonomie herumreite. Aber über die Definitorik von Begrifflichkeiten kann man Politik machen, Strategie machen und Kriege führen. Und das ist, daher liebe ich diesen Beruf.
Das ist der Grund, warum in der EU so gern reguliert wird, weil was anderes können wir nicht machen.
Aber das wird begünstigt, seit wir einen guten Teil unseres Denkens an die Maschinen wegdelegieren.
Inwiefern?
Ja, indem wir es einfach verwenden, indem wir halt auf dem Handy da mit dem Finger
herumfahren. Aber warum wird es begünstigt?
Und gar nicht, ja, weil wir einfach, früher habe ich zum Beispiel das ist schon länger her, wenn man ein Mensch ein Bild machen wollte, musste er irgendeine ebene Fläche sich suchen, musste sich Farben beschaffen und ein Bild produzieren. Okay. Jetzt macht er, nimmt das Handy, macht Klick. Denkt gar nicht nach, was da überhaupt alles passiert. Und dann steckt das noch ins Internet und wundert sich, dass 10 Jahre später man ihn an das Bild erinnert und sagt, damals hast du das und das, das sieht man das.
Abschließende Frage, weil wir jetzt gerade über Bitcoin gesprochen haben, als Mittel auch, um Konflikte zu führen und auch zu vermeiden. Sollte das etwas sein, das am Ende des Tages gar nicht angesiedelt ist bei der Notenbank, sondern eher in der Landesverteidigung, in der Sicherheitspolitik?
Ja, letztendlich bei der Staatsführung. Und jetzt hängt es von der Staatsführung ab, ist es eher eine militaristische Staatsführung, wird es eher automatisch in die Hand des Militärs. Erinnere dich, es hat bei uns auch in Österreich eine Phase gegeben, am Höhepunkt der Corona-Krise, wo auf einmal im Tarnanzug ein General ständig mit dabei gestanden ist, der Herr Strediger, glaube
ich. Ich weiß nicht mehr, wer geheißen hat, aber jetzt, wo du sagst, erinnere ich mich.
Ja. Also sogar in einem so unmilitärischen Staat wie Österreich, weil wir sind ja wirklich nicht gerade eine Militärmacht, wir wollen vielleicht jetzt eine werden unter der neuen Ministerin, oder so neu ist sie auch nicht, aber die redet so, wie wenn sie eine werden wollte, weil sie das für wichtig erachtet. Aber Österreich per se halte ich nicht für eine sehr militärische Lage. Und da ist es halt schon seltsam, wenn bei jedem großen Regierungsinterview ein Mann mit einem Tarnanzug daneben steht.
Ja, vor allem, vor wem versucht er sich zu verstecken mit einem Tarnanzug Fernsehstudio. Das ist dann auch wieder so eine Form von Symbolpolitik. Ja, man zeigt, deswegen rennen ja auch die Diktatoren in den Ländern in Afrika oder im Nahen Osten
immer mit der Uniform rum. Aber erinnert ihr, es ist in Österreich noch nicht so lange her, weil unser verehrter Kaiser ständig in Uniform aufgetreten ist. Oder der deutsche Wilhelm ist auch immer in Uniform.
Mit der Pickelhaube. Peter, das ist ein guter Überleitung in unsere nächste Folge, weil eine der Fragen, die auch gekommen ist, immer wieder, und das bringen wir dann in der nächsten Folge, ist, dass du ein bisschen die Kraft oder die Macht, Taxonomie, Gesetze oder weiter, des Staates übertreiben würdest. Das machen wir dann aber in der nächsten Folge. Ich würde sagen, hier ziehen wir mal einen Strich, weil jetzt haben wir das Wort Taxonomie endlich eingeführt. Jetzt können wir mal tief durchatmen.
Danke. Atmen wir durch.
Atmen wir durch. Alles Gute, Peter. Danke dir.
Danke auch.
Ich hoffe, euch hat diese Folge von Was Bitcoin bringt gefallen, und wenn dem so ist, dann lasst doch gerne 5 Sterne bei Apple, Spotify da oder ein Like auf YouTube, ein Subscription auf YouTube, das freut mich auch immer. Da könnt ihr dann auch Kommentare hinterlassen oder ihr schreibt mir ein Mail an hallo@wasbitcoinbringt.com. Vielen Dank auch an die absoluten Legenden von euch, die das Ganze über Fountain hören oder andere Value-for-Value-Apps und immer wieder auch Satz rüberschicken. Dafür bin ich mega dankbar. Das ist mega motivierend. Besucht auch unbedingt meine Sponsoren, unsere Sponsoren, die uns unterstützen und auch Codes zur Verfügung stellen, wie zum Beispiel Coinfinity, wie 21 Energy, wie Bitbox, wo ihr mit Was Bitcoin bringt günstiger einkaufen könnt. Und die Liste an Vorteilen, die euch dieser Code bringt, die könnt ihr auch finden auf wasbitcoinbringt.com. Schaut euch da unbedingt die Vorteile an. Vielen Dank fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal. Euer Nico.